Heute geht es um eine interessante historische Person aus Schaffhausen. Ob man in Schaffhausen durch den Mosergarten läuft oder auf dem Weg nach Neuhausen und am Charlottenfels vorbeikommt. Der Fußabdruck, den Heinrich Moser in Schaffhausen hinterlassen hat, sieht man auch heute noch an vielen Stellen. Wo er in der Werkstatt von seinem Vater seine Lehre als Uhrenmacher absolviert hat, haben aber vermutlich noch nicht viel damit gerechnet, dass er mal ein Schaffhauser Industriepionier wird. Mehr zu seinem Werdegang gehört er jetzt im Gespräch von mir, Maximilian Wickerhauser und dem Mandy Rannenberg, Kuratorin vom Moser Familienmuseum Charlottenfels in Neuhausen.
Also so viele Details haben wir aus der Kinderzeit nicht, aber er sprach in seinen Briefen sehr liebevoll und dankbar von seinen Eltern, das waren Erhard und Dorothea Moser. Mama Dorothea gebar insgesamt 12 Kinder, von denen 9 das Erwachsenenalter tatsächlich auch erreichten, darunter auch der am 12. Dezember 1805 geborene Heinrich. Erhard Moser war Uhrmacher, wirkte aber auch als Stadt- und Kantonspolitiker und als Stadtuhrenmacher. Die Werkstatt von Papa Moser befand sich im Erdgeschoss von Heinrichs Elternhaus, dem Haus zum Blauen Himmel an der Vordergasse.
Wegen dem Stadtuhrenmacher, da hätte Heinrich Moser Junior auch wollen werden, oder? Habe ich da richtig im Kopf?
Ja, das finde ich eine ganz schwierige Kiste. Also das war so, dass der Vater von Erhard Moser, das war Johannes Moser, war auch Stadtuhrenmacher. Das war ein städtisches Amt und er verzichtet zugunsten seines Sohnes Erhard Moser auf diesen Posten. Dann wurde es eben Erhard Moser und jetzt war so ein bisschen erwartet worden, dass es dann auch Heinrich Moser wird. Aber Heinrich Moser war seinerzeit schon in Russland, war erfolgreich und hätte nun ein städtisches Amt als junger Mann übernehmen sollen. Und die Mutter bemüht sich um das Amt für ihren Sohn, aber die städtischen Beamten sagen, also der ist zu jung, um am Staatssäckel schon zu saugen. Und ich verstehe das auch ein bisschen. Also warum sollte man einen erfolgreichen jungen Mann aus Russland zurückholen, um da das Amt zu besetzen? Das kann genauso gut jemand anderes machen, zumal es kein Erbtitel war. Ne? Das war einfach nur, weil es schon der Papa und der Großvater gemacht haben, wäre ich jetzt dran gewesen. Aber das ist auch eigentlich keine moderne Auffassung. Und ansonsten war er ja eigentlich modern eingestellt. Also finde ich, weiß ich nicht, ob man das so einfach verklickern kann jetzt hier.
Aber ist das mehr aus ihm rausgekommen, dass er da Stadtuhrenmacher hätte wollen werden? Oder ist das wirklich eigentlich Idee von der Familie gewesen?
Das kann ich so einfach nicht beantworten. Ich denke eher, es ist so eine Selbstverständlichkeit gewesen, eben weil es vom Vater auf den Sohn überging, vorher schon, dass es jetzt wieder auf den Sohn übergeht. Aber das war nirgendwo festgelegt. Das heißt, es gab kein Gesetz, was dies so vorschrieb. Das war nur eine Gewohnheit, ne? Wie die Erbmonarchie, ja, so ein bisschen.
Gut, Sie haben es schon gesagt, können wir mal wieder ein, zwei Schritte zurück. Er ist schon in Russland gewesen und er ist erfolgreich gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das einen Zusammenhang hat, aber ich habe so von anderen Leuten, die irgendwie in dieser Zeit gelebt haben, immer so das Gefühl, okay, es ist so üblich gewesen aus so bürgerlichen Kontext, dass man so Ausbildung macht und so auf Wanderjahr geht. Die hat Heinrich Moser sicher auch gemacht. Ist er dort auf Russland oder sind das jetzt separate Geschichten?
Russland ist tatsächlich eine separate Geschichte. Also Moser hat ganz normal die Schuhausbildung erstmal absolviert und hat dann in Papas Werkstatt seine Uhrmacherlehre absolviert. In dieser Zeit übernahm er auch Aufgaben des Vaters. Als Stadtuhrmacher nämlich musste dieser jeden Samstag die Chille-Uhren aufziehen. Und hoch auf die Türme zu Kraxle war natürlich ein Riesengaudi für Heinrich und seine Kumpels, während der ungefähr 65-jährige Papa vermutlich schon ein bisschen Mühe damit hatte. Dann 1824 war es dann, dass er, also der Heinrich Moser, als Handwerksgeselle seine Wanderschaft antrat, die ihn eigentlich nach Italien führen sollte. Der junge Mann war nämlich der Meinung, als Uhrmacher habe er jetzt ausreichend gelernt und in Italien, ne, wunderschönes Land, da kann ich jetzt ordentlich Geld verdienen. Realistischer schätzte das dagegen sein Papa ein. Und er wusste aber auch, dass er dem Sohn nichts verbieten kann. Das wird nicht klappen. Also bittet er den Sohn, auf seinem Weg nach Italien doch einen kleinen Umweg einzulegen über La Chaux-de-Fonds. Da warte ein Uhrmacherkollege und er würde ihm ein Päckli mitgeben für diesen. Dort angekommen, zeigte ihm dieser Uhrmacher, was sein Handwerk alles noch zu bieten hatte und welche Techniken Moser noch überhaupt noch nicht beherrschte. Und daraufhin erst entschied sich der junge Mann, in der Region zu bleiben und sich dort weiterzubilden, was nicht nur die Uhrmacherei, sondern tatsächlich auch das Merkantile anging. Das heißt, er hat auch schon versucht, die Uhren zu verticken, die er imstande war herzustellen. Ja, das war quasi vor Russland.
Und dann wieder nach Russland? Also wieso ist er auf Russland gegangen? Was ist dort passiert?
Also er war im Grunde auf der Suche nach einem guten Absatzmarkt und entschied sich dann für das Russische Reich. Warum genau, kann ich nicht sagen. Nach seiner Ankunft, 1827 war das, ging dann alles ziemlich schnell. 1828 begann er in St. Petersburg mit Uhren und Werkzeugen zu handeln. Also er hatte einen Kredit aufgenommen bei einem dortigen Schweizer und importierte dann Uhren und Werkzeuge aus der Region Neuchâtel und verkaufte die eben gewinnbringend. Das war Schritt Nummer eins. Und 1829 dann reiste er zurück nach Le Locke und baute dort seine eigene exportorientierte Uhrenproduktion auf. Und seit dieser Zeit rollte dann der Rubel wirklich zugunsten seiner eigenen Fabrikate. Wenig später dann verkaufte er Uhren nicht nur in St. Petersburg, sondern betrieb den Handel auch in Moskau und auf den großen Messen Nizhny Novgorod und Irbit. Also das waren wirklich Supermärkte. Und dann noch ein bisschen zur Liebe, weil in Petersburg hat er nicht nur gearbeitet, sondern auch die aus den Niederlanden stammende Charlotte kennengelernt. Und 1831 heirateten die beiden und dann kamen bis 1844 fünf kleine Mosers auf die Welt, vier Töchter und ein Sohn.
Da leuchtet mir jetzt hin, dass er Charlotte kennengelernt hat, aber da reden wir.
Gerne, ja. Nee, das hat auch noch eine Geschichte, ja.
Ja, genau. Aber jetzt, aber passt, wenn wir jetzt mal weitergehen, 1848 und nach Schaffhausen zurückkommst, wenn ich mich gefragt habe, was hat er gemacht, als er wieder auf Schaffhausen zurückkommt und ist ihm sein Ruf schon vorausgegangen? Ist er da schon bekannt gewesen, als er zurückkommt? Kann man das sagen?
Bekannt, ja, weil er dort in die Schule gegangen ist und natürlich kannte man die Moses, ne? Und natürlich auch den kleinen Heinrich. Dann hatte er noch alte Kumpels in Schaffhausen. Also das war, ja, er war bekannt. Ja, ich nehme das an, ja. Weil er hat, seine Mama, die hat bis 1839 gelebt, sein Papa ist 1829 schon gestorben. Da gingen ja auch immer Briefe hin und her. Er hatte jede Menge Geschwister. Und ich denke, Schaffhausen war damals noch nicht so groß, dass man das nicht irgendwie auch in der Gemeinschaft dann weitergab, ne? Diese Geschichten von den Söhnen erzählte, weil es waren ja fast alle unterwegs. Also es gab viele, die auf Wanderschaft waren und dann tauschte man sich ganz sicher aus, ja. Das denke ich schon. Und seine Schwestern versorgte er natürlich auch mit Informationen. Und ich glaube, in einem der Briefe stand dann eben auch, der Uhrenmarkt bis an die chinesische Grenze, den würde er jetzt beherrschen. Und insofern, denke ich, hat er die anderen schon wissen lassen, dass es ihm nicht schlecht geht. Ja,
Schaffhausen ist dort wirklich wahrscheinlich noch nicht so groß. Schaffhausen hat dann mega von der Industrialisierung auch profitiert und dort hat ja er auch seine Finger am Spiel gehabt, oder? Also was sind so wichtige Sachen, wo der Heinrich Moser gemacht hat, wo er in Schaffhausen wieder gesehen ist?
Also was ich interessant finde, ist zum Beispiel, dass er seine Rückkehr begründet mit einem Versprechen, das er eins gegeben habe. Und zwar, er möchte auswärts Geld für Schaffhausen schaffen und dann der lieben Vaterstadt nützlich zu werden. Also eigentlich lief der Laden wunderbar, ne? Warum bleibt er nicht in Russland? Aber offenbar fühlte er sich an dieses Versprechen gebunden. Und nun kann man sagen, sein Geschäft warf inzwischen genug Gewinn ab, und so dass er wirklich in die Schweiz zurückkehren konnte. Ab 1848 begann hier dann sein zweites Leben, das gemeinhin mit Schaffhauser Industriepionier beschrieben wird. Hinter dem Schlagwort verbergen sich mehrere Projekte, die Moser in Schaffhausen zugunsten der Entwicklung hin zum modernen Industriestandort realisierte oder vorantrieb. Schaffhausen, ja, Sie haben es schon gesagt, ne, war in den 1840er Jahren zunehmend von Armut bedroht. Die Wirtschaft lief wirklich miserabel und das städtische Kraftversorgungssystem, bestehend aus Wasserrädern und Betriebskanälen, das war ziemlich veraltet. Und das wollte eben Moser ändern und wurde in einem ersten Schritt 1850 Besitzer leerstehender Gewerbeimmobilien an der Schaffhauser Mühlestraße. Mit der Modernisierung der Kraftversorgung und neuen Pächtern gelang es ihm, dem sprichwörtlich toten Kapital dann wieder neues wirtschaftliches Leben einzuhauchen. Dann geht es weiter, recht schnell, 1853, ein Jahr nach Verabschiedung des Schweizer Eisenbahngesetzes, wurde Moser dann Mitbegründer der späteren SIG, der Schweizerischen Industriegesellschaft, die oberhalb des Rheinfalls in großem Stil Eisenbahnwaggons zu produzieren begann. Das war natürlich ein super Absatzmarkt, ne? Man lieferte, wie sagt man, fristgerecht zum Ausbau des Eisenbahnnetzes in der Schweiz. Und dann aber sein Meisterwerk natürlich, das war sein Beitrag zur Realisierung des 1866 in Betrieb genommenen Schaffhauser Kraftwerks, damals das größte Wasserkraftwerk der Schweiz. Dort, wo Schaffhausen Power heute den Rhein staut, ließ Moser die wesentlichen Kraftwerksbauten errichten, darunter auch den später nach ihm benannten Moserdamm. Mit diesem Kraftwerk gelang es, zahlreiche Unternehmer vom Wirtschaftsstandort Schaffhuse zu überzeugen. Darunter auch die Gründer der Kammgarnspinnerei und der IWC beispielsweise. Als Unternehmensförderer hat er Interesse natürlich auch am Ausbau der Verkehrsrouten. Das heißt, es war ganz selbstverständlich, dass man dann als Aktionär auch diese, die Einrichtung von Dampfschiffrouten und Eisenbahnrouten quasi vorantrieb. Ne?
Sie haben es ja schon gesagt, 1874 ist er gestorben. Und Sie haben eigentlich schon gesagt, wenn er Schaffhausen hinterlassen hat. Man kennt den Mosergarten, man kennt auch den Namen Moserdamm. Es gibt noch ein Charlottenfels und wir haben jetzt gerade gehört, wieso das wahrscheinlich so heisst. Können Sie wirklich über das Gebäude sagen, warum das gebaut worden ist, für was benutzt worden ist, die Geschichte dahinter?
Ich hätte noch was zu ergänzen.
Unbedingt.
Also Sie haben schon einiges genannt. Mir fiel noch der Mosergarten ein mit der Büste, die Moserstraße. Jetzt gibt es seit kurzem auch in Neuhuse den Heinrich-Moser-Platz auf dem ehemaligen SIG-Areal. Und natürlich das Ehrengrab auf dem Waldfriedhof in Schaffhuse. Also das ist schon so geballt. Ne? Und der Fütliblick, natürlich das Denkmal am Schaffhuser Kraftwerk. Das ist ja auch zugunsten Heinrich Moser, so in Gedenken an Heinrich Moser errichtet worden. Und ich habe drüber nachgedacht nochmal, was hat er Schaffhuse hinterlassen? Ja, ich finde auch, da habe ich einiges schon genannt. Es gibt Firmen, die es noch heute gibt beispielsweise. Der Damm ist eigentlich noch da, wenn er auch nicht der alte ist. Charlottenfels. Was mir aber wichtig ist, ich finde seine Auffassung eines verantwortungsvollen Unternehmers, das finde ich ist auch eine Erinnerung wert. Also ich denke vor allem an das Projekt Moserdamm, wo er als Unternehmer eigentlich unkalkulierbare Risiken einging. Und ich denke, man darf davon ausgehen, dass er diese bewusst nicht der Schaffhuser Bevölkerung übertrug. Wenn er das gemacht hätte, wäre das Kraftwerk vermutlich nie gebaut worden. Und um das noch zu verdeutlichen, es zeigte sich tatsächlich, ne, dass Moser beim Bau der Kraftwerksanlagen mehrfach und sehr, sehr tief in die eigene Tasche greifen musste, um das Minus jeweils auszugleichen. Also das ist schon ungewöhnlich, wenn man dann sagt, nein, ich will das jetzt. Es geht natürlich um den Ruhm, aber sei es drum, da darf man auch mal klatschen. Das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. Ja. Also Charlottenfels entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Das gab es vorher nicht. Es gab einfach ein Potpourri aus verschiedenen Landstücken. Das heißt Ackerflächen, dann noch eine Kiesgrube war da, dann eine große Wiese, verschiedene kleine Landgütchen. Und Moser hat einen Freund gebeten, in Vorbereitung seiner Rückkehr in seine Heimat, sich doch umzuschauen nach ein paar Liegenschaften. Und diesem Freund ist es wirklich gelungen, mehrere aneinanderstoßende Liegenschaften zu kaufen. Also das ist ja schon ungewöhnlich. Und das waren verschiedene Besitzer auch. Und dann auch noch den Wunsch Mosers zu erfüllen, er wollte nicht in der Stadt wohnen, aber er wollte die Stadt sehen. Und also das ist ein Bingo-Platz eigentlich, ne, da oben. Und und es ging natürlich darum, der Familie ein Häuschen mit Garten zu bieten, sage ich jetzt mal salopp. Und Moser war jetzt aber schon jemand. Das heißt, er kommt nicht retour und baut da so ein kleines Landgütchen, sondern er baut das Schloss Charlottenfels. Was natürlich auch also die Schauseite vom Schloss ist wirklich ausgerichtet auf die Stadt Schaffhuse. Das ist auch wirklich ein Zeichen. Ich bin Retour und ich komme aus einem fremden Land, denn Charlottenfels hat kein Erker, ne? Das kann man ganz klar ablesen. Und es ist natürlich schlossähnlich. Also das heißt, das ist wirklich auch ein Zeichen für die Schaffhuse. Und zu Ehren seiner Ehefrau nennt er es Charlottenfels. Das ist wirklich zu ihren Ehren gemacht.
Das heißt, auf die Liste von Sachen, die in Schaffhausen sind, da kann man das Charlottenfels auch noch drauf packen. Und technisch gesehen ist es ein Neuhaus, also gehört es nicht zur Stadt, oder?
Das ist richtig. Es ist ja in kantonalem Besitz. Das kommt aber nicht durch den Heinrich Moser, sondern durch den Sohnemann. Er vermacht es dann dem Kanton Schaffhausen als Geschenk.
Was mich jetzt noch interessiert, ist nicht, also wäre sicher auch spannend, aber nicht den Sohn von ihm, sondern die Tochter, mit Tona Moser. Jetzt einfach mal einen groben Überblick. Das ist ja, wenn man die Geschichte von dieser Frau anschaut, ist ja im kompletten Kontrast zum Heinrich Moser. Vielleicht einfach nur einen kurzen Überblick, wer die Tona Moser gesehen ist und wieso die Frau interessant gesehen ist.
Ja, ich versuch's mal kurz zu machen. Als 65-Jähriger hatte Moser nochmals geheiratet und wurde 1874 dann Vater von Töchterchen Mentona. Kennengelernt hat die Kleine ihren Papa allerdings nicht. Er starb wenige Tage nach ihrer Geburt. Als Mentona dann in den 20ern war, hielt sie sich mehrfach in England auf. Hier lernte sie mehrere Möglichkeiten kennen, wie sich Töchter aus gutem Hause, jenseits des Hausfrauendaseins, für die Gemeinschaft engagieren könnten. Und ich finde, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo sie mit dem Papa durchaus übereinstimmt. Er hat es halt auf kapitalistische Weise gemacht und sie macht es im sozialen Engagement-Sinne. In einem der armen Viertel Londons absolvierte sie dann eine praxisorientierte Ausbildung zur Sozialarbeiterin und machte danach noch eine Lehre als Krankenpflegerin. Zurück in der Schweiz gab sie die gemachten Erfahrungen dann in Vorträgen und Broschüren weiter und begann sich als Mitarbeiterin verschiedener Schweizer Fürsorgeeinrichtungen zugunsten von Frauen, Kindern und Hilfsbedürftigen zu engagieren. Mit einer Kollegin zusammen organisierte sie außerdem Frauenkurse, mittels derer sie auch junge Schweizerinnen für die soziale Arbeit zu gewinnen vermochte. Und jetzt kurz Blende, weil jetzt kommt erstmal die Weltgeschichte. Mitten im Ersten Weltkrieg, in einer sozial sowieso schon angespannten Situation, kam dann aus dem Osten ein unwiderstehlicher Hoffnungsstrahl, der auch Mentona begeisterte. Die Bolschewiki übernahmen die Macht in Russland und versprachen mit dem Kommunismus eine Gesellschaft ohne soziale Unterschiede, ohne Ausbeutung und ohne Armut. Das war natürlich eine Leuchte, ne? Überzeugt vom Sieg des Kommunismus trat Mentona, damals SP-Mitglied, nunmehr der Kommunistischen Partei bei. Sichtbares Zeichen ihres Engagements wurde das internationale Dietzky Dom imeni Pierre Avgusta, das internationale Kinderheim 1. August. In Kooperation mit der Internationalen Roten Hilfe hatte Mentona das Heim auf sowjetischem Boden gegründet und ausgestattet. Das war aber kein klassisches Kinderheim. Vielmehr bot es Kindern aus aller Welt Unterschlupf, deren kommunistische Eltern verfolgt worden oder inhaftiert worden waren. So beispielsweise ein Junge, dessen Eltern im damaligen Bürgerkriegsland China kämpften. Ja, und dann noch vielleicht noch kurz zum Lebensende. Auf Einladung alter Kampfgenossen verbrachte Mentona ihren Lebensabend dann in der 1949 gegründeten DDR. Sie wurde 96 Jahre alt, erlebte zwei Weltkriege, wurde von den Nazis verfolgt, arbeitete im Untergrund, war eine glühende Verehrerin von Lenin und Stalin, erlebte in Berlin den Mauerbau und den Einmarsch sowjetischer Panzer in Budapest und in Prag.
Zum Abschluss noch, können Sie noch ein, zwei Wörter zum Moser Familienmuseum auf dem Charlottenfels sagen, wo Sie ja Kuratorin sind? Einfach vielleicht mal ein, zwei Wörter zum Museum noch zum Abschluss, was das speziell dran ist, was dort zu sehen ist, wie man es besuchen kann.
Also das Moser Familienmuseum Charlottenfels befindet sich im Obergeschoss von Schloss Charlottenfels und umfasst insgesamt 5 Ausstellungsräume. Und dort thematisieren wir das Leben und Wirken Heinrich Mosers, den Lebensweg des Sohnes, Henri, und die Biografien anderer Mitglieder der Familie. Unser kleines Museum ist ein wenig anders als die anderen. In den Ausstellungsräumen sind jeweils einzelne Szenen aufgebaut, mittels derer wir die historischen Geschehnisse wiederbeleben. Daher ist eine Führung bei uns auch obligatorisch. Das heißt, man muss sich anmelden. Man kann Privatführung bekommen, man kann aber auch zur öffentlichen Führung kommen. Das kann man dann jeweils auf unserer Website sehen. Also beispielsweise die 1850er Jahre lassen wir wieder aufleben an einer Kommode aus Familienbesitz. Und mittels der aufliegenden Kaufverträge von 1846, einer historischen Ansicht vom Charlottenfels, dem Potsdam-Kernig, dem russischen Teeglas des Schlossarchitekten, einem Schweizer übrigens, und einem Detailplan der Liegenschaft von 1865, erzählen wir dann, mit wie viel Liebe und Zeit Moser den Familiensitz ausgestalten ließ. Also so versuchen wir quasi die Geschichte zu erzählen und ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Ja, wir haben seit 2010 ca. 11.500 Gäste begrüßt. Die meisten davon kommen aus der Region Schaffhuse. Und Träger des Museums ist die Heinrich und Henry Moser Stiftung. Und Herr Roger Niklas Balsiger ist der Präsident dieser Stiftung derzeit.
Mandy Ranneberg im Gespräch mit mir, Maximilian Wickerhauser. Der Heinrich Moser war ein Schaffhauser Industriepionier, der von 1805 bis 1874 gelebt hat. Gestorben ist er in Badenweiler, Deutschland.